Wir fahren heute mit dem Römerbrief weiter und wir waren das letzte Mal im Kapitel 10 und da möchten wir heute wieder reingehen ins Kapitel 10, ein Kapitel, das uns die ganze Fülle bietet oder eine große Fülle, Römerbrief Kapitel 10. Und ich möchte hier ab Vers 8 lesen, Römer Kapitel 10, ab Vers 8. Hier heißt es, sondern was sagt sie, also die Schrift? Das Wort ist dir nahe in deinem Herzen. Entschuldigung, das heißt hier in Vers 8, sondern was sagt sie, das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wie sollen sie ihn aber anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie aber glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unsere Predigt geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. Aber ich frage, haben sie nun etwa nicht gehört? Doch ja, es ist in alle Lande hinausgegangen, ihr Schall, und bis an die Enden der Erde ihre Worte. Die Überschrift der heutigen Predigt heißt, wie lieblich sind die Füße derer. Wie lieblich sind die Füße derer. Und es ist ganz offensichtlich, wenn wir auch diesen Text lesen, auch andere, dass es bei Gott liebliche Dinge gibt. Wie lieblich sind die Füße derer. Bei Gott gibt es vielerlei oder mancherlei liebliche Dinge. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und habe mir mal ein Stück weit mich auf Gottes Lieblichkeit hineinversenkt und habe gedacht, ja, das liest man ja schon im ersten Buch Mose bei der Schöpfung. Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprossen. Und da heißt es, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Lieblich anzusehen, so hat der Herr Dinge erschaffen. Die Schöpfung unseres Herrn und Gottes ist lieblich anzusehen. Ja, und ich denke, gerade auch in dieser Jahreszeit, da schaut mancher von uns auf die Lieblichkeit der Schöpfung, auf das, was unser Herr und Gott erschaffen hat. Die ganzen Pflanzen, die jetzt wieder hervorsprossen, die regelrecht zum Leben erwachen, die Blüten, die sich entfalten, diese ganze Blütenpracht, die wir wahrnehmen um diese Jahreszeit, das ist wirklich gewaltig und lieblich anzusehen, was unser Herr und Gott erschaffen hat. Es gibt auch nicht wenige Menschen und Zeitgenossen, die sich direkt, gerade in dieser Jahreszeit, in die Natur und Schöpfung verlieben. Doch da müssen wir natürlich sagen, Vorsicht, wir sollen nicht die Schöpfung oder die Natur vor den Schöpfer stellen. Wir dürfen die Natur sehr lieb haben und wir dürfen sie in Anspruch nehmen. Aber wir dürfen die Schöpfung nicht mehr lieben als den Schöpfer selbst, wie das leider viele Menschen tun, nicht nur manche. Und sicherlich auch, wenn wir heute an Muttertag denken, für all die Mütter in unserem Land, und wir haben ja hier auch zwei in der Gemeinde oder drei, Heute im Gottesdienst ist eine liebliche Sache, wenn auch an die Mütter gedacht wird und wenn Mütter einmal hervorgehoben werden, auch an so einem Tag. Man muss keinen Muttertag feiern, aber man kann es tun. Ich denke, es ist eine gute Sache, auch einmal insbesondere an einem Tag auch an die Mütter zu denken. Wenn man wieder dankbar wird auch für die Mütter, für all ihre Tatkraft und ihre Mühe, die sie über das Jahr und auch für Mann und Familie aufbringen. Das ist in unserer heutigen Zeit sowieso nicht mehr ganz so selbstverständlich, dass sich Mütter wirklich auch aufopfern für ihre Familie. Heute, da gibt man lieber die Kinder ab in den Kinderhort oder sonst wohin. Ja, nach Möglichkeit möchte man sich selbst verwirklichen, seinen eigenen Zielen nachgehen. Man möchte nicht zurückstecken. Deswegen ist es vielleicht auch ganz wichtig, auch wieder die Tätigkeit einer echten Mutter hervorzuheben. Doch, auch wenn das lieblich ist für Mütter und wir auch die Mütter erheben wollen an so einem Tag, und ich darf auch den Müttern herzlich gratulieren, auch an diesem Tag, dass sie tatsächlich Mütter sind, aber auch die Mütter wollen wir nicht über Gott stellen, genauso wenig wie die Natur. Auch die Mütter wären keine Mütter, wenn es ihnen Gott nicht geschenkt hätte, wenn es ihnen Gott nicht gegeben hätte, Mutter zu sein. Und wenn wir nun wieder zu Gott zurückkommen und die Lieblichkeit all dessen betrachten, was er erschaffen hat, dann erkennen wir auch, wie wunderbar und lieblich Gott selbst in seinem Wesen ist, wenn wir uns dann ein bisschen hineinversinken. Haben wir schon mal darüber nachgedacht? Im Psalm 16, Vers 11 sagt David: Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. David weiß es. Liebliches Wesen ist zu Rechten Gottes ewiglich zu finden. Und es ist hierbei sehr naheliegend, dass David hier den Herrn Jesus meint. Dass er hier von dem Herrn Jesus spricht, der zu Rechten Gottes des Vaters ist. Jedenfalls bei Gott ist Lieblichkeit zu finden. Zu Rechten Gottes ist Lieblichkeit. Und ich denke, das ist für uns auch eine sehr angenehme und köstliche Erkenntnis. Bei unserem Herrn und Gott ist Lieblichkeit zu finden. Es ist nicht ein Gott, der uns fortwährend seinen Zorn zeigt oder ein Gott, der mit aller Strenge und Härte kommt. Natürlich ist Gott auch gerecht und er kann auch sehr streng sein. Aber bei Gott ist viel, viel Lieblichkeit zu finden. Denn die Bibel sagt schon, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, das ist sein Wesen. Geist, Licht und Liebe. Gott ist Liebe. Jedoch müssen wir die Liebe Gottes immer in Verbindung mit seiner Heiligkeit, mit seiner Wahrheit und mit seiner Gerechtigkeit sehen. Wir dürfen nicht alles nur verlieblichen. Aber wir dürfen die Liebe auch in der rechten Weise erfassen. Wer mit Gott geht und in seiner Erkenntnis wächst, der wird von Gottes Liebe immer wieder und mehr überwältigt sein. Wenn man mit Gott geht, dann wird man immer wieder erstaunt sein, wie groß seine Liebe wirklich ist. Der Psalmist sagt im Psalm 84, Vers 2, wie lieblich, o Herr, sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Sollen wir auch immer mehr erkennen, wie lieblich es ist, auch mit seinen Wohnungen zu tun zu haben. Erst neulich, als ich in Landshut war in der Gemeinde, da sagte mir ein junger Glaubensbruder, es ist für mich jedes Mal etwas ganz Besonderes, wenn ich in der Gemeinde bin. Ich weiß nicht, woher das kommt, ich tue nichts dazu, aber es ist einfach so. Er sagt, es ist einfach schön, wenn man in die Gemeinde kommt, wenn man mit Gott und den Geschwistern Gemeinschaft haben kann, weil er ist der Einzige in seiner Schulklasse, der gläubig ist. Und er muss die ganze Woche irgendwelche Verleumdungen und Verlästerungen durchmachen. Und dann, wenn er in die Gemeinde kommt, dann kann er wirklich aufatmen. Ja, hier kann ich wieder Kraft holen. Das ist meine Quelle hier. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Und Gott wohnt nicht nur in der Gemeinde, sondern wo wohnt er auch? Zuerst in deinem und meinem Herzen. Wenn er wirklich Wohnung genommen hat, dann wohnt er bei dir und bei mir. Und nicht umsonst sagt uns Gottes Wort, singet Gott lieblich in euren Herzen. Sing in deinem Herzen, das ist lieblich vor Gott. Ja, und wir haben wirklich auch viel liebliches Liedgut, geistliches Liedgut, das wir unter anderem auch hier in unserer Gemeinde, auch im Liederbuch haben. Wenn wir das tun und auch dieses Liedgut in unserem Herzen spielen und sein Wort in unserem Herzen bewegen, das ist eine liebliche Sache vor Gott, lieblich vor Gottes Angesicht. Und zugleich führt uns dies natürlich auch in die Anbetung unseres Herrn und Gottes hinein. Nun, wenn wir in unseren heutigen Text hineinsehen, dann finden wir eine weitere Sache, welche vor Gott lieblich ist. Und darauf möchte ich ja zu sprechen kommen. Es geht nämlich um Füße, die lieblich sind vor Gott. Und ich denke, ihr wisst schon, auf was ich hinaus will. Es geht um die Füße derer, welche bereit sind, den Menschen das Evangelium zu bringen. Wir lesen hier in Römer 10, Vers 15: Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkündigen. Wie lieblich sind diese Füße? Wie lieblich sind die Füße derer, welche das Evangelium des Friedens, das Evangelium des Guten verkündigen? Und es ist darum wichtig, weil Gott Liebe ist. Und weil Gott mit der Verkündigung des Evangeliums Menschen erreichen und erretten will. Darum ist es lieblich vor Gott. Und ich möchte zuerst diesbezüglich auf den ersten Punkt eingehen, die Predigt. Die Predigt. Wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkündigen. Und da ist der erste Punkt, die Predigt. Und es ist eigentlich heute noch so wie damals, wenn man an die Zeit des Apostels Paulus denkt, als er den Römerbrief geschrieben hat, den wir jetzt heute lesen können, uns damit befassen können. Es war damals so und es ist heute noch so, dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe in seinem Wesen, wie wir es auch vorhin erwähnt haben. Und Gott will in seiner Liebe auch heute noch Menschen rufen und retten. Und wir fragen uns, was hat Gott, der Herr, damals gebraucht, zur Zeit der Apostel? Ja, er hat Menschen gebraucht. Und er hat Menschen gebraucht, welche bereit waren, die Botschaft Gottes weiterzugeben, sie zu verkündigen. Zuerst hat Gott geredet. Wenn wir ganz zurückgehen ins Alte Testament, da sehen wir, dass zuerst Gott zu den Menschen geredet hat. Ja, und später hat er vielfach Propheten gebraucht als sein Sprachrohr. Er hat Propheten gebraucht, die sein Wort weitergegeben haben, die sein Wort verkündigt haben. Bevor der Sohn Gottes, bevor Jesus Christus selber in die Welt eingeboren wurde, wer war da am Werk? Johannes der Täufer. Der Jesus sagt, es ist kein größer unter den Propheten aufgestanden als Johannes der Täufer. Und von Johannes dem Täufer lesen wir in den Evangelien, dass er ein Verkündiger des Wortes Gottes war. In Matthäus 3, Vers 3 steht von ihm, das ist der, von welchem gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, machet seine Pfade eben. Und was hatte Johannes der Täufer anschließend getan? Er hatte den Menschen das Wort Gottes gepredigt. In Markus 1, Vers 4 lesen wir, so begann Johannes in der Wüste, taufte und predigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Also er taufte und predigte. Johannes predigte den Menschen das Wort Gottes. Und jetzt fragen wir uns, wie war es, als der Herr Jesus selbst in diese Welt gekommen ist? Als der Herr Jesus Fleisch und Blut angenommen hat, ähnlich wie wir Menschen, als er hier auf Erden war? Wie war es, als er seinen dreijährigen intensiven Dienst aufgenommen hat? Wir lesen von dem Herrn Jesus in den Evangelien, dass er überall lehrte und das Evangelium vom Reiche Gottes verkündigte bzw. predigte. In Matthäus 9, Vers 35 lesen wir, Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reiche und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Also Jesus, er durchzog alle Städte und Dörfer. Er war eigentlich ständig unterwegs. Lehrte in den Synagogen, also da, wo sich die jüdischen Menschen versammelt hatten, und predigte dort das Evangelium vom Reiche Gottes. Unser Herr Jesus, der hatte selber den Menschen das Wort Gottes gepredigt. Und nun fragen wir uns zusätzlich, was heißt eigentlich predigen? Es heißt im Grunde nichts anderes, als das Wort Gottes zu verkündigen. Das ist eigentlich Predigt, Verkündigung des Wortes Gottes. Paulus sagt hier in Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Worte Gottes. Also sie kommt aus dem Worte Gottes hervor und die Predigt, die bezieht sich beständig auf das Wort Gottes. Und von dem Herrn Jesus war ständig auch die Verkündigung des Wortes Gottes zu hören. Und den Herrn Jesus zu hören, das hätte ich auch gerne mal. Ja, da wäre ich gerne mal mit dabei gewesen, den Herrn Jesus zu hören. Ihn selber, den größten Prediger aller Prediger. In Matthäus 7, Vers 29 heißt es, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Es war kein irgendein Schriftgelehrter oder ein Prediger. Ich denke, solch eine Predigt kennen wir gar nicht, wie der Herr Jesus gepredigt hat. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und ich bin fest davon überzeugt, bei der Predigt des Herrn Jesus ist keiner eingeschlafen. Ja, bei mir wird vielleicht mancher einschlafen, aber bei dem Herrn Jesus ganz bestimmt nicht. Nun, wir fragen uns, war es dem Herrn Jesus genug, dass er alleine damals das Evangelium verkündigt hat? War das ihm genug? Schnell könnte man ja die Ansicht vertreten, dass es keinen besseren Prediger gibt, zumindest zur damaliger Zeit, als den Herrn Jesus. Und es war ja auch ganz sicherlich so. Und dass eigentlich kein anderer dazu berechtigt gewesen wäre, das Wort Gottes im Land zu verkündigen. Doch der Herr Jesus, der hat sich nicht als den alleinigen Prediger gesehen, nein. Er war nicht zufrieden damit, dass nur er das Evangelium verkündigt hat. Denn er wusste schon von Anfang an, das Evangelium, es muss ausgebreitet werden wie ein Lauffeuer. Es muss im Land bekannt werden. Das Evangelium muss laufen, es muss sich multiplizieren. Und er wusste, das sollte nicht nur von ihm selbst ausgehen. Und eines Tages war es soweit, er hatte seine 12 Jünger berufen, er hatte eine gewisse Zeit mit ihnen verbracht. Und dann sprach er zu seinen Jüngern in Matthäus 9, Vers 37, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Ja, es braucht Prediger, es braucht Leute, die das Wort Gottes verkündigen, die das Evangelium des Reiches Gottes hinaustragen. Und er hatte seine Jünger zu sich genommen, er hatte sie gelehrt, er hatte sie zugerüstet, dass sie von ihm lernen und dass sie seine Zeugen sind und dass auch sie das Evangelium vom Reiche Gottes den Menschen bringen können. Und es ging nicht allzu lange, dass der Herr Jesus diesen 12 Jüngern, die er ständig um sich hatte, Vollmacht gab. Zunächst über die unreinen Geister, über jede Krankheit und über jedes Gebrechen. Das war was Gewaltiges. Aber er sandte sie nicht nur aus, um zu heilen oder um die unreinen Geister zu vertreiben über sie Sieg zu geben. Nein, er sandte sie vordringlich aus, um das Evangelium, um das Himmelreich, das Reich Gottes zu verkündigen. Der Auftrag von dem Herrn Jesus an seine Jünger lautete, gehet aber hin, prediget und sprechet, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war der Auftrag. Alles andere war eigentlich Nebensache. Gehet aber hin, prediget und sprechet. Geh hin, predige, tu deinen Mund auf. und sagst den Menschen, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Matthäus 10, Vers 7. Also die gute Nachricht, die sollte sich nicht nur durch den Herrn Jesus verbreiten, sondern sie sollte auch durch seine Jünger im ganzen Land Israel verbreitet werden. Es sollte sich multiplizieren. Und wir fragen uns jetzt an dieser Stelle, warum ist es Gott so wichtig, dass Menschen sein Wort hören? Dass das Evangelium vom Reiche Gottes verkündigt wird. Es ist für Gott so wichtig, weil die Menschen durch die Predigt, durch die Verkündigung sein Wort hören sollen. Und sie sollen wissen, wie Gott ist und wie gut seine Absichten sind. Wie war es damals, als der Herr Jesus nach Israel gekommen war? Jesus wollte eigentlich in Israel die Königsherrschaft aufrichten. Wenn das Volk Israel dazu bereit gewesen wäre, dann wäre es geschehen. Nur Gott wusste schon im Voraus, dass es nicht ohne das Kreuz geschehen wird. Aber das Volk Israels war einfach auch nicht bereit, um seinen Messias anzunehmen und ihn als Herrn und König einzusetzen. Der Messias war da, doch das Volk war nicht bereit. Das Wort Gottes wurde verkündigt, doch es hat sich darin das Wort des Propheten Jesaja erfüllt. Wie Jesaja schon spricht: Herr, wer hat unsere Predigt geglaubt? Das war damals in Israel der Fall. Und dabei kommen wir schon an einen ganz entscheidenden Punkt, in dem wir die wichtige Frage stellen: Wozu gebraucht Gott die Verkündigung seines Wortes? Beziehungsweise wozu gebraucht Gott die Prediger? Die Antwort, die bekommen wir hier in unserem Text im Römerbrief, Römer 10, Vers 17. Hier sagt der Apostel Paulus: Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. Also zuerst soll die Predigt da sein, und dadurch möchte Gott etwas bezwecken. Er möchte den Glauben hervorbringen. Das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt war die Predigt, der zweite Punkt der Glaube durch die Predigt. Damals wie heute möchte unser Herr und Gott durch die Predigt etwas im Menschen bewirken. Gott möchte, dass der Mensch das Wort Gottes hört und dass es durch das Hören ins Herz gelangt und im Herzen durch den Glauben ergriffen wird. Gott setzt ja in seiner Liebe alles in Bewegung, um den Menschen tatsächlich zu erreichen und ihn zu erretten. Wir wissen es, er hat seinen geliebten Sohn in diese Welt eingeboren. Und der Sohn hat uns den Vater geoffenbart. Und der Sohn Gottes, unser Herr Jesus, ist selbst Mensch geworden. Und er hat uns in seinem Wandel das höchste Vorbild hinterlassen. Das höchste Vorbild, das wir haben können. Doch damit nicht genug. Er, der Sohn Gottes, war dem Vater gehorsam. Er hat sich vollständig dem Willen des Vaters unterworfen. Und letztendlich hat er sich auch um des Vaters Willen verspotten lassen, hat sich von den Menschen an den Pranger stellen lassen, weil er es selbst gesagt hat, dass er der Sohn Gottes ist. Und deswegen wurde er von seinen Zeitgenossen ans Kreuz getrieben. Und letztendlich hat er sich in der Liebe zu dir und zu mir schlagen lassen, hat sich in seiner Liebe zu dir und zu mir ans Kreuz heften lassen, hinausgegangen vor die Tore Jerusalems, hinaus nach Golgatha, und in seiner Liebe zu dir und mir hat er sich dort seine heilenden Hände, wenn man es so mal zum Ausdruck bringen darf, seine heilenden Hände und seine lieblichen Füße am Kreuz durchbohren lassen. Es waren liebliche Füße, die der Herr Jesus hatte. Hände des Heilens und liebliche Füße. Er hat sein sündloses Blut vergossen und sein Leben gelassen für dich und für mich und zu einer Erlösung für viele. So ist dieser Gott, von dem wir vorhin gesprochen haben, unser Gott, der Gott der Liebe, der Gott, bei dem Lieblichkeit zu finden ist. Und nun lässt Gott diese gute Nachricht, diese frohmachende Botschaft in alle Lande verkündigen bis zum heutigen Tag. Und diese Botschaft heißt: Es gibt Versöhnung mit Gott, es gibt Vergebung und Erlösung von Sünden. Komm, Gott kommt dir in seiner Gnade entgegen. Sag nicht nein, wenn Gott dich ruft, so wie wir es vorhin gesungen haben. Gott hat alles bereitet. Und er lässt durch seine Verkündiger das Evangelium verkündigen. Er lässt das Evangelium predigen. Und die Menschen sollen das Evangelium hören. Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkündigen. Ja, das ist ein Evangelium, das Frieden schafft. Evangelium des Guten, die gute Nachricht. Was möchte Gott nun bei den Menschen durch die Verkündigung des Wortes Gottes erreichen? Gott möchte, dass der Mensch darauf eingeht. Gott möchte, dass es der Mensch in seinem Herzen aufnimmt, dass er sich zu Herzen nimmt, diese frohmachende Botschaft. Gott möchte, dass der Mensch diese Botschaft in seinem Herzen ergreift, ja, dass er im Glauben daran festhält. Und liebe Geschwister, es ist eigentlich immer dieselbe Weise oder derselbe Grundsatz im Worte Gottes zu finden. Das ist so einfach. Drei Sachen. Der Mensch muss Gottes Wort hören. Paulus sagt auch, wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Und wenn der Mensch das Wort Gottes hört, dann soll das Wort Gottes zum Glauben führen. Hören und dann glauben. Und wenn es zum Glauben gekommen ist, dann soll es zum Gehorsam führen. Diese drei Sachen. Hören, glauben, gehorchen. Wenn jemand sagt, er hat das Wort Gottes gehört, das ist eine schöne Sache. Aber das heißt noch lange nicht, dass er gläubig geworden ist. Erst wenn er es in seinem Herzen erfasst, wie wir es auch das letzte Mal gelesen haben, und in deinem Herzen glaubst, hier in Römer 10, Vers 9, und in deinem Herzen glaubst. Das Wort Gottes soll also im Glauben ergriffen werden, es soll zum Glauben führen. Aber wenn jemand sagt, ich habe das Wort Gottes gehört und ich glaube, dann bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob er es wirklich hat, ob er wirklich den Herrn Jesus hat. Dann möchte ich auch in seinem Leben eine Veränderung sehen. Weil, wenn es zum Glauben gekommen ist, dann wird es auch zum Gehorsam führen. Hören, glauben und gehorchen, das gehört unmittelbar zusammen. Wenn jemand nur sagt, ich habe gehört und ich glaube, gut, kann man mal schön, wenn er schon sagt, ich glaube, aber wenn sich in seinem Leben nichts verändert, dann ist eine komische Sache. Hören, glauben und gehorchen, drei wichtige Dinge. Vom Hören muss es zum Glauben kommen, vom Glauben zum Gehorsam. An erster Stelle denken wir hier natürlich an Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Wir denken an ferne Volksstämme oder wir denken in unserem Land, wo es auch schon so viele Atheisten sind oder schon sich andere Religionen eingenistet haben. Ja, sie brauchen das Evangelium, sie müssen hören vom Evangelium. Wir denken natürlich auch an die Menschen in unserem Umfeld, die wir erreichen wollen. Wir denken an die vielen Menschen hier in München und in ganz Deutschland, welche noch nicht errettet sind. Und unser Land braucht nach wie vor das Wort Gottes, das ist ganz, ganz wichtig. Der Ruf muss auch heute an unser Land ergehen, wie damals zur Zeit des Propheten Jeremia, welcher sagte, O Land, 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 höre des Herrn Wort. Das gilt auch heute für Deutschland, in diesem Land, wo wir sind. O Land, 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 höre des Herrn Wort, Jeremia 22, Vers 29. Und wenn wir gerade mal diesbezüglich mal auf unser Land schauen, dann sind wir eigentlich schon erschrocken, wie viel in unserem Land vom Abfall bewegt ist, weg von Gott, oder das Wort Gottes nicht mehr ernst nimmt. So vieles bewegt sich derzeit weg von Gottes Wort. Man findet Jahr vor Jahr noch mehr Abfall in unserem Land. Aber nicht nur in Deutschland, auch Übersee. Man hört von den Nachrichten, es war für mich schockierend, als ich in dieser Woche in den Nachrichten eine Aussage vom US-Präsidenten Obama gehört habe. Vielleicht ging es euch ähnlich. Obama hat sich in dieser Woche öffentlich zur Homosexualität bekannt. Nicht er selbst, aber zu den Homosexuellen, und dass auch Homosexuelle heiraten dürfen, seiner Ansicht nach. Dass er das durchaus vertreten kann. Das als ein Präsident eines Staates, wo sehr, sehr viele wiedergeborene Christen leben. Wie schlimm muss das für die Menschen dort sein, aber wie schlimm ist es auch für uns, das in Deutschland zu hören, von einem US-Präsidenten. Und liebe Geschwister, anhand von solchen Aussagen und anhand von solch einer Bewegung des Abfalls von Gott, und es geht ja wie ein Fahrwasser dahin, da müssen bei uns eigentlich alle Warnleuchten blinken. Müssen alle Warnleuchten aufgehen. Und ich, liebe Geschwister, wenn wir derzeit die Zeichen der Zeit nicht mehr erkennen, dann ist es wahrscheinlich auch für uns zu spät. Dann sind wir wirklich im Tiefschlaf versunken. Und ich möchte uns heute daran erinnern, möge uns Gott wachrütteln, auch wir, die wir heute hier im Gottesdienst sind, dass wir die Zeichen der Zeit wahrnehmen. Denn die Predigt hat Gott nicht nur dafür geschaffen, dass Ungläubige erreicht werden oder unser persönliches Umfeld, sondern dass auch Gläubige nach wie vor im Glauben gestärkt werden und durch die Predigt wachsen dürfen und an seinem Wort festhalten. Also es geht zuerst auch um uns, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Deswegen kommen wir auch unter anderem in den Gottesdienst, um eine Predigt zu hören, um darin gestärkt und gefestigt zu werden, um mit Gott vorwärts zu gehen. Ich denke da auch an 2. Timotheus 3, Vers 16. Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gott gebraucht sein Wort in der Predigt, um uns zurechtzuweisen, um uns zu belehren, um uns zu überführen, um uns zurechtzuweisen, um uns zu erziehen. Gott hat es so eingerichtet. Aber es ist schlimm, wenn wir es nicht mehr für nötig halten, unter sein Wort zu kommen. Gott sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Und Gott möchte in jeder Predigt uns etwas vermitteln. Gott möchte durch die Predigt und natürlich durch sein Wort das Herz des Menschen erreichen. Er möchte jedes Mal auch dein und mein Herz wieder aufs Neue erreichen. Und es kommt immer darauf an, ob wir darauf eingehen. Die Ungläubigen, dass sie zum Glauben kommen, und wie die wir gläubig sind, dass wir auch erneut darauf eingehen. Auf das, was uns Gott zu sagen hat. Und liebe Geschwister, es ist uns ja nichts Neues. Heutzutage ist das Evangelium für viele Menschen ein Ärgernis. Es sind wenige, die zum Glauben kommen, gerade auch in Ländern wie hier in Deutschland. Viele Menschen wollen nichts von Christus als dem gekreuzigten, auferstandenen Herrn wissen. Ablehnung gibt es genug. Doch andererseits dürfen wir uns auch reichlich trösten, dass unser Herr und Gott gerade auch diesbezüglich weiß. Ja, und Gott weiß auch, dass die Predigt für viele Menschen in der Welt eine Torheit beziehungsweise als Dummheit dargestellt wird. Doch gerade unserem Herrn und Gott hat es gefallen, durch das, was von den Menschen als Torheit empfunden wird, diejenigen zu retten, welche glauben. Und was nimmt er als Mittel dafür her? Er nimmt die Predigt dafür her. Das ist gewaltig. Schlagen wir mal auf 1. Korinther 1, Vers 21. 1. Korinther 1, Vers 21. Hier sagt der Apostel Paulus, denn weil die Welt durch ihre Weisheit, also durch ihre eigene Weisheit, Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Predigt diejenigen zu retten, welche glauben. Durch dieses einfache Mittel das von der Welt verachtet wird. Durch die Torheit oder durch die Einfachheit der Predigt, diejenigen zu retten, welche glauben, das hat Gott gefallen. So gefällt es Gott, durch die Einfachheit der Predigt Menschen durch den Glauben zu retten. Das benutzt Gott. Der Mensch muss also das Evangelium hören, der Mensch muss im Glauben darauf eingehen und anschließend muss der Mensch im Glauben auch den Herrn Jesus anrufen und sein Erlösungswerk zur Versöhnung mit Gott in Anspruch nehmen. Er muss es im Glauben erfassen, was der Herr Jesus für ihn am Kreuz getan hat. Wissen wir noch von der letzten Predigt, was wir betrachtet haben? Römer 10, Vers 13. Kommen wir wieder zurück zum Römerbrief. Römer 10, Vers 13. Dahin möchte Gott den Menschen bringen. Und in Römer 10, Vers 13 heißt es, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das war das Thema der letzten Predigt. Wenn das bei einem Menschen geschehen ist, dass er den Namen des Herrn anruft, natürlich von Herzen und von ganzem Glauben, dann hat der Heilige Geist viel erreicht. Ich stelle euch heute die Frage, hast du den Namen des Herrn schon angerufen? Bist du dir sicher, dass du ein Kind Gottes bist? Kannst du das auch bezeugen? Römer 10, Vers 9 und Vers 10. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Wenn also jemand Kind Gottes ist, wenn er wirklich hindurchgedrungen ist, dann kann er das auch mit seinem Mund bezeugen. Wer das nicht bezeugen kann, und wie ich auch vorhin schon sagte, wo man auch nicht sieht, dass da irgend sich was verändert in seinem Leben, da glauben wir nicht, dass er Kind Gottes ist. Die Bibel sagt ganz klar, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Wenn kein Zeugnis da ist, wenn man nichts hört, dass Jesus Christus dein Herr ist, glaube ich es auch nicht, dass er dein Herr ist. Glaube ich nicht, dass du Kind Gottes bist. Wer das nicht bezeugen kann, der ist laut Bibel auch nicht errettet. Aber wenn man Kind Gottes ist, dann kann man das auch mit seinem Munde bezeugen. Das kann nicht jeder im großen Kreis, aber im kleinen Kreis ganz bestimmt. Und das ist gut, wenn man das bezeugen kann und sich dann auch sicher sein kann. Ja, wenn ich das wirklich bezeugen kann, dann hat Gott in mir etwas getan. Dann bin ich wohl doch zu ihm hindurchgedrungen. Also es geht zuerst um Errettung. Doch es geht auch zugleich darum, ob weitere Veränderungen im Leben stattfinden. Und ob Gott auch weiteres in deinem und meinem Herzen wirken kann. Das gilt jetzt für die, die gläubig sind. Und manches Mal habe ich den Eindruck, aber das ist nicht nur hier so, sondern auch allgemein in der Gemeindesituation in Deutschland und Europa, dass für viele Kinder die Gemeinde des lebendigen Gottes eigentlich nur Nebensache ist. Die Gemeinde Gottes, ja, mei, die ist halt auch da. Ich kann sie in Anspruch nehmen, wann ich will. So wie bei den Ungläubigen das Wort vom Kreuz eine Torheit ist, so scheint es manches Mal, ist es für die Kinder Gottes, die Gemeinde, eine Torheit. Es heißt Gemeinde, ja Gemeinde, Gemeinde, ja Gemeinde, die muss warten. Ich habe gerade Dringliches zu tun. Und die Gemeinde, die muss so lange warten, bis ich sonst nichts Dringliches mehr zu tun habe oder bis ich Lust habe hinzugehen. Und liebe Geschwister, es macht mich überaus traurig, aber nicht nur mich, sondern auch andere Prediger, dass man Gottesdienste manchmal einfach so billig ausfallen lässt oder Bibelstunden unter den Tisch fallen lässt, weil man scheinbar Dringlicheres zu tun hat. Aber ich möchte mal an dieser Stelle sagen, aber nicht nur auch euch, sondern denen, die auch heute fehlen, Der Teufel wird immer etwas scheinbar Dringlicheres für dich und für mich haben, wenn wir uns das nicht zur äußersten Priorität machen. Das ist mein Termin, ich komme am Sonntag in die Gemeinde, egal was ist. Oder Mittwochabend, das ist mein Termin, egal was sonst ist. Ich habe es auch neulich in Landshut gesagt, wo ich war. Wer sich das nicht zur Priorität macht, der wird immer irgendwelchen anderen Dingen anheimfallen. Auch ich bin oft müde. Oder der Teufel möchte sagen, ja, nimm's nicht zu ernst, du brauchst dich nicht bemühen. Da muss ich mich auf die Beine stellen und sagen, nein, es ist das Werk des Herrn und das möchten wir vorantreiben. Es wird immer etwas scheinbar Dringliches geben. Und liebe Freunde und Geschwister, 1. Petrus 4, Vers 17 sagt uns, dass das Gericht am Hause Gottes anfängt. Es fängt nicht bei den Ungläubigen an. Das Gericht fängt zuerst bei den Gläubigen an, am Hause Gottes. Und da müssen wir uns fürchten. Wenn wir nicht die Gemeinde zur Priorität machen, wenn du dich nicht für Gottes Werk oder zuerst mal für seine Gemeinde zur Verfügung stellst, wie soll dann der Herr sein Werk mit dir tun? Kann er ja gar nicht. Funktioniert doch nicht. Gemeinde ist keine menschliche Erfindung, sondern die hat der Herr Jesus ins Leben gerufen. Das ist sein Leib. Und da möchte er zuerst verherrlicht werden. Das ist der nächste Punkt, auf den ich eingehen will. Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wenn der Herr nicht Gemeinde gegeben hätte und nicht Prediger in seine Gemeinde stellen würde, wie soll man dann erbaut werden im Glauben? Wie soll man dann Predigten hören können? Der Apostel Paulus zeigt uns an dieser Stelle auf, wie dringlich es ist, dass Prediger vorhanden sind, um das Wort Gottes in der Gemeinde, aber auch im ganzen Land und darüber hinaus zu verkündigen. Und ich kann mich noch gut an einen Gottesdienst erinnern, wo ich selber nur als Gast drin saß. Das war nämlich zu der Zeit, als ich auf der Bibelschule war, da gab es auch einen Gottesdienst. Und da war es dann Zeit, ich denke, der Gottesdienst hat auch um 10 Uhr angefangen. Alle saßen da, so 50, 60 Leute. Ja, man wird langsam ruhig, jetzt geht's gleich los. Geht eine Minute, zwei, drei, vier, fünf Minuten rum. Was ist denn heute los? Da geschieht nichts da vorne. Gut, kann ja auch mal derjenige, der die Predigt und die Leitung hat, Verspätung haben. Dann gingen nochmal 5 Minuten rum. Das gibt's doch nicht, wo sind die heute? Und es war tatsächlich so, dass derjenige genau über diesen Text in Römer 10 gepredigt hat. Was er genau gepredigt hat, das weiß ich heute nicht mehr. Aber ich weiß, dass er lange weggeblieben ist und die Gemeinde sich gewundert hat. Wo ist heute der Prediger? Aber er wollte das der Gemeinde zuerst mal vor Augen stellen, was es heißt, wenn kein Prediger da ist. Wer sagt uns dann das Wort Gottes? Das war für mich sehr eindringlich. Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie ihn aber anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie aber glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkündigen. Also besonders erquickend war das nicht, wo der dann, es waren über 10 Minuten, die er dann weggeblieben ist, bis dann endlich mal der Gottesdienst losging. Aber irgendwo war es doch eine lehrreiche Sache. Es war für mich nicht erquickend, aber es war für mich dann doch sehr anschaulich, wie wichtig es ist, dass überhaupt ein Prediger vorhanden ist. Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Ich denke, vielleicht ist es in unseren Gemeinden hier in Deutschland schon allzu selbstverständlich, dass Prediger einfach vorhanden sind. Und dass auch Bibelschulen, bibeltreue Bibelschulen tatsächlich heute noch vorhanden sind, die Prediger ausbilden. Haben wir schon einmal den Gedanken verloren, für solche Bibelschulen zu beten? Oder das Gebet des Herrn Jesus, diese Bitte in unser Gebet zu tragen, Herr, sende Arbeit in deine Ernte. Denn die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Das ist nicht selbstverständlich. Oder dass es Missionswerke gibt hier in Deutschland, die Gemeinden mit unterstützen, dass Evangelisten ausgesendet werden, um das Evangelium den Menschen zu bringen. Doch jetzt möchte ich zurückkommen zu uns. Liebe Geschwister, die Verkündigung des Evangeliums, das müssen wir auch sehen, das ist keine Profiarbeit. Ja, da ist der Prediger oder da ist der Älteste oder da ist der Pastor, nur der. Jemand anders darf das Wort Gottes nicht verkündigen. Nein, die Verkündigung des Evangeliums ist keine Profiarbeit. Nein, unser Herr und Gott, der möchte eigentlich jeden von uns gebrauchen, jeden. Und zwar möchte er dich und mich gebrauchen, dass das Wort Gottes in unserem Umfeld und in unserem Land wirklich laufen kann. Zuerst ist dein und mein Leben dafür entscheidend, dass für das Evangelium überhaupt sprechen sollte, dass wir ein Zeugnis sind für unseren Herrn und für das Evangelium. Und natürlich ist hierbei unser persönliches Zeugnis zuerst gefragt. Und dass wir den anderen auch Rechenschaft geben können, warum wir mit Jesus und mit seinem Wort leben. Doch darüber hinaus gibt es heute viele Möglichkeiten, das Wort Gottes eben auch in schriftlicher Form weiterzugeben. Wenn man das überlegt, was heute christliche Schriften und Traktate und Aufklärungsschriften gedruckt werden, das ist unvorstellbar. Man kann es also heute, wenn man nicht die Gabe des Verkündigens hat, auch in schriftlicher Form an den Mann bringen. Und nur dafür beten, dass es die Leute lesen. Wer jedoch von Gott auch in einer Gemeinde die Gabe der Verkündigung bekommen hat, der sollte diese unbedingt in seinem Glaubensleben zum Einsatz bringen. Natürlich sollte das auch die Gemeindeleitung erkennen und solche Leute fordern. Doch letztendlich fragt der Herr auch heute noch in die Runde, vielleicht auch zu uns hier heute, wie damals, zur Zeit von dem Propheten Jesaja. In Jesaja 6, Vers 8, da spricht Gott der Herr: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Gott fragt sein Volk. Es waren wenige, die es erkannt haben. Ah, der Herr möchte vielleicht mich gebrauchen. Wir denken ja, Jesaja, dieser große Prophet, der wurde ja von Gott außerordentlich berufen. Aber wenn wir mal uns vor Augen halten, dass Jesaja sich zunächst freiwillig Gott zur Verfügung gestellt hat und Gott dann ihn als sein Sprachrohr gebrauchen konnte, dann kriegt es eine ganz andere Dimension. Was sagte Jesaja? Hier bin ich, sende mich, ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Und liebe Geschwister, das ist etwas Wunderbares. Wenn Gott die Herzensbereitschaft sieht, und wenn ein freiwilliges Ja zu Gott kommt, von dir und von mir. Sicherlich ist nicht jeder von uns direkt zum Predigen berufen. Es gibt auch viele andere Gaben, worin man sich einsetzen kann. Jedoch, um die Mission und auch die Gemeindearbeit zu fördern, dazu ist jeder von uns berufen, da gibt es keine Ausrede. Da ist nur die Frage, ob du sagst auch zu dem Herrn, deinem Gott: Hier bin ich, sende mich, gebrauche mich, ich will mich dir zur Verfügung stellen. Liebe Geschwister, Gott wird mit uns nichts vorantreiben wollen, wenn wir uns nicht ihm zur Verfügung stellen. Gott arbeitet immer mit unserer Freiwilligkeit. Ja, und Gott hat uns diesen großen, großen Befehl hinterlassen, dem die Gemeinde bis heute nicht völlig nachgekommen ist. Schon 2000 Jahre wird dran rumgedoktert. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Ist es uns ein Anliegen, wirklich auch für Missionare zu beten? Ist es uns eine Freude, wenn aus unserer Mitte ein junger Bruder hinausgeht in die Mission? Können wir ihn wirklich auf unserem Herzen mittragen in unseren Gebeten? Ist es für uns ein Anliegen, dass so jemand wirklich auch eines Tages ferne Volksstämme erreicht? Da bist du und ich gefragt, ob wir das Evangelium fordern oder ob wir es letztendlich unter den Tisch fallen lassen. Unter all den Medien und den Einflüssen in dieser Welt dass uns gar nicht bewusst ist, wie wertvoll diese Botschaft ist und dass es wirklich die Botschaft ist, die wertvollste Botschaft aller Zeiten. Wir müssen es immer wieder bedenken, draußen sind so viele Menschen, welche noch überhaupt keine Ahnung haben, wie sie in den Himmel kommen können. Natürlich wollen auch viele gar nicht, das ist mir auch bewusst. Dann können wir natürlich auch nichts daran ändern. Doch wir sollten sie darauf aufmerksam machen. Wir sollten alles in Bewegung setzen, um dem Herrn darin zu dienen, dass die Menschen von dem Evangelium hören. Dass wir zu ihnen hingehen. Dass wir Kontakt aufnehmen und sie auf das Evangelium ansprechen. Oder zuerst mal vielleicht vertrauensvolle Beziehungen aufbauen, bis wir mal den Punkt erreicht haben, wo Gott uns die Möglichkeit gibt, jetzt können wir einhaken, jetzt können wir ihnen das Evangelium sagen. Gott möchte dich dazu gebrauchen. Und leider muss auch ich bekennen, lasse ich mich vielleicht diesbezüglich auch oftmals zu wenig gebrauchen. Dass manchmal einem zu viel Zeitopfer bedeutet, sich mit Menschen abzufinden, Beziehungen aufzubauen, darauf einzugehen. Und wenn er nachher doch nicht will, dann ist vielleicht die Zeit verbraten und man denkt, es war alles wertlos, aber es wird niemals wertlos sein vor Gott. Es ist auch für Gott köstlich, wenn wir uns dafür einsetzen und derjenige sich dann später nicht bekehrt. Aber dafür muss er sich dann vor Gottes Gericht einmal verantworten. Und leider warten wir auch oft hier in der Gemeinde, Herr, sende du Menschen zu uns. Bitte fülle du auch heute den Gottesdienst. Wir beten und wir bitten. Aber liebe Geschwister, ich denke, wenn wir nicht bereit sind, rauszugehen, wenn wir nicht bereit sind, den Menschen das Evangelium auch draußen zu sagen und zu den Menschen hinzugehen, dann wird Gott keine Menschen hier hereinsenden. Warum sollte er es tun? Wenn wir nicht bereit sind, ihn zu bekennen vor den Menschen, Gott kann natürlich auch Menschen reinsenden, das hat er auch schon getan. Und wir haben uns auch wirklich auch schon bemüht, den Menschen das Evangelium zu bringen. Das kann man nicht sagen, dass da keine Bemühung da gewesen wäre. Aber wir müssen dranbleiben. Wir können nicht sagen, es ist jetzt getan, mal 10.000 Einladungen in die Briefkasten zu werfen. So, jetzt sind wir ja allem entledigt. Nein. Es ist so wichtig, hinzugehen. New Tribes Mission, wo der Matthias ist, die haben sich das sogar auf die Fahne geschrieben. Auf ihren Heften hinten liegen sie aus. Geht hin. Wir müssen hingehen zu den Sündern und ihnen das Evangelium sagen. Natürlich uns nicht mit ihren Sünden einlassen, mit ihren Verkehrtheiten, mit ihren Ausschweifungen. Das hat Gott nicht gesagt. Aber wenn wir nicht hingehen, werden wir sie auch nicht erreichen. Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Und in dem Fall bist du auch du ein Prediger, wenn du hingehst und ihnen das Evangelium sagst. Wie sollen sie das Evangelium hören und verstehen, wenn es ihnen niemand sagt und es ihnen niemand erklärt, dass sie verloren sind, dass sie schuldig sind vor Gott, dass sie Versöhnung brauchen? Und zusätzlich hat auch eine Gemeinde ihr Ziel verfehlt. Wenn sie diese Sichtweise nicht hat, wirklich Prediger heranzubilden, oder Leute auszubilden für den Dienst und sie auszusenden oder die Aussendung zu fördern, dann hat auch eine Gemeinde ihr Ziel verfehlt. Nur ein frommer, abgeschlossener Club zu sein, das ist nicht im Sinne Gottes. Wir sollen uns vor verkehrten Dingen fernhalten, ja, aber es soll sich multiplizieren. Wir sollen wirksam sein. Diesbezüglich ist es für mich wirklich eine große Freude, dass in dieser kleinen Gemeinde tatsächlich jemand in England auf der Bibelschule ist, wo man die Aussicht hat, der könnte mal rausgehen in die Außenmission. Wie sollen sie aber predigen, sagt Paulus hier in Römer 10, wenn sie nicht ausgesendet werden? Eine große Verantwortung. Ja, es ist unsere Aufgabe, das Evangelium in unserem Land und auf der ganzen Welt zu verbreiten. Und liebe Geschwister, es gab schon viele Leute, die sich auch dazu zur Verfügung gestellt haben. Auch Missionare, die nach Deutschland gekommen sind. Ich denke da an die amerikanischen Missionare, die vielleicht sehr schlecht Deutsch gesprochen haben und man dann vielleicht dann gedacht hat, was haben die mir zu sagen mit ihrem schlechten Deutsch. Vielleicht hat man auch manches Mal schon ein bisschen darüber gelächelt. Aber bitte, bitte, lächle über niemanden, der gewillt ist, dem Herrn das Evangelium, der gewillt ist, das Evangelium zu verkündigen und dem Herrn darin zu dienen. Lächle über niemanden. Denn vor Gott sind diese Füße lieblich. Wie lieblich sind die Füße derer, die sich ihm freiwillig zur Verfügung stellen. Wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Guten, des Friedens verkündigen. Aber wie gesagt, es hat nicht jeder die gleiche Gabe. Doch letztendlich kann sich jeder für das Evangelium einsetzen. Jeder kann ein Zeuge Jesu sein. Und jeder kann die Mission und das Evangelium fördern. Und jeder kann letztendlich den Mund auftun und mal jemand was weitersagen oder eine Schrift in die Hand drücken. Möge unser Herr Jesus uns darin viel Kraft schenken. Möge er dir und mir auch viel Freude und Mut darin schenken. Keine Zwangsverpflichtung, sondern dass wir das aus seiner Liebe heraus tun und aus der Kraft seines Geistes. Möge es auch für dich gelten, wie Paulus sagt, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkündigen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du, Herr, uns dein Wort gegeben hast. Und vergib uns, Herr, wo wir manches Mal lässig werden in Bezug auf die Aufgaben und die Befehle, die du uns gegeben hast, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Vergib uns, Herr, wo wir oft dein Werk hinten anstellen und unsere Dinge vorne hinstellen und wo uns es manchmal nicht bewusst ist, dass du es wirklich segnest, wenn wir uns zuerst nach deiner Sache ausstrecken, nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit trachten und dass du dann alles andere hinzulegen wirst. Herr, wir möchten dafür beten, dass wir einen stetigen Blick dafür haben dürfen, für unser Umfeld, dass unser Umfeld das Evangelium braucht, dass wir bereit sind, die Zeit auszukaufen, Schriften zu verteilen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen, Menschen, Herr, auch in dein Wort einzuladen, auch hierher in die Gemeinde. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du uns gute Kontakte schenkst zu Menschen und dass wir ihnen mit deiner Liebe begegnen können. Ja, es ist ja deine Liebe, mit denen du die Menschen erreichen möchtest. Bitte schenkest du auch uns und dass wir die Verlorenheit der Menschen sehen und dass du auch in uns Freude haben kannst, dass wir uns für dich gebrauchen lassen, sei es, um den Menschen direkt dein Evangelium zu bringen oder dass wir im Hintergrund Gemeinde und Mission fördern oder uns einsetzen, Herr, für deine Sache. Schenkest du, Herr, dass wir da mehr und mehr hinwachsen, dass du, Herr, auch die Freude darin mehren kannst und, Herr, dass du uns darin segnest. Wir möchten dir danken, dass du, Herr, alles in allem wirkst. Dir sei die Ehre. Amen.